Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe. Mit fetten Insights aus der Kavallerie. Hier ist sie, der rollende Rückenwind. Der neueste Samba unter den Textis. Emma Dambacher ist mit mir.
Hallo.
Hi. Ich hoffe, das rollende R kann ich so ein bisschen, aber ich glaube nicht annähernd so gut wie du.
Ja, muss noch ein bisschen üben.
Auf jeden Fall.
Aber nicht schlecht.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Stell dich doch vielleicht mal kurz vor. Du bist ja jetzt schon eine Weile da, aber für mich bist du noch ganz neu, weil wir uns ja beim Einstieg so ein bisschen verpasst haben. Von daher wird es heute so ein bisschen die Kennenlernfolge.
Ja, genau. Also ich bin eben Emma, wie du schon gesagt hast. Und ich studiere hier in Tübingen Medienwissenschaft und Soziologie im vierten Semester. Und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, was ja immer viel heißen kann, aber es stimmt bei mir auch tatsächlich. Und genau, ja. Ich bin jetzt seit, ich glaube, Mitte April bei der Kavallerie tatsächlich.
Also tatsächlich schon eine Weile. Und ja. Ich würde sagen, du bist zweimal die Woche da als Werkstudentin. Genau. Hast ja nebenher die coolste Fächerkombination aller Zeiten. Medienwissenschaften und Soziologie. Gehen wir mal ganz klassisch, wie war so deine Woche vom Stresslevel? So Uni gemischt mit Agentur?
Ja, man muss tatsächlich sagen, jetzt ist ja langsam wieder Klausurenphase angesagt und dann wird es schon immer stressiger. Aber ich bin ja noch nicht auf dem höchsten Level, so was Arbeiten angeht. Also ich bin ja 12 Stunden da, deswegen ist es immer noch relativ gut zu handeln, würde ich sagen. Und man muss halt auch sagen, Medienwissenschaft ist schon ein cooles Fach. Also es gibt einem auch sehr viel Freiheit halt. Ja. Also man kann schon sehr viel kreativ und so machen. Deswegen, es gibt einem wirklich viel Freiheit. Aber ich merke immer so, dann am Ende sammeln sich halt alle Termine, die ich so die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Diese ganzen Sachen, die man dann so machen muss. Das trifft gerade so ein bisschen zu. Aber sonst eigentlich sehr cool vom Plan her, ja.
Ich muss auch sagen, ich glaube tatsächlich, ich habe Medienwissenschaften geliebt als Studiengang und ich hatte ja auch genauso wie du Soziologie im Nebenfach und ich habe, glaube ich, immer ein bisschen mehr hustlen müssen für Soziologie als für Medienwissenschaft. Ich hatte das Gefühl, da gab es immer einen Tick mehr zu tun.
Ja, ist bei mir genau das Gleiche eigentlich. Also es ist so, im zweiten Semester ist es wirklich so, da war ich sehr gestresst, aber überhaupt nicht von Medienwissenschaft, nur von Statistik, was dann halt in Soziologie vorkommt. Und irgendwie ist da auch mehr, ja, ist auch ein bisschen mehr zu lernen noch.
Jetzt ist ja in Tübingen so, dass du bei Medienwissenschaft relativ viel Wahlfreiheit hast, so für die Leute, die den Studiengang nicht kennen. So, man hat ja auch irgendwann, ich glaube im vierten Semester, die Möglichkeit, sich so ein bisschen schwerpunktmäßig zu entscheiden. Du bist jetzt im vierten Semester, richtig?
Ja.
Das heißt, du bist jetzt quasi an dem Punkt, hast du dich schon entschieden? Es gibt ja zwei Profile, in welche Richtung du gehen willst.
Also es ist schon im vierten Semester entschieden und das eine ist ästhetischer und das andere ist, glaube ich, nochmal mehr auch wieder mit Statistik und Ähnlichem, ich weiß nicht ganz
genau. Das war öffentliche Kommunikation, war das was ich gemacht habe, da erinnere ich mich noch.
Ja, ich habe es mich tatsächlich nicht mehr getraut.
Nach Statistik?
Ich habe es einfach nicht, ich dachte so, Statistik 2 kann ich mir nicht antun, weil wirklich das erste war sehr knapp bei mir und dann dachte ich lieber doch das Kreative, obwohl das andere auch spannend klang vom Inhalt her und eigentlich, glaube ich, sogar zu Marketing und Werbung ein bisschen besser passt.
Ich muss auch sagen, ich habe mich damals auch extrem schwer getan mit der Entscheidung, weil ich wirklich absolut viel bin, aber kein Mathe-Überflieger. Und tut mir jetzt voll leid für dich, aber Statistik 2 hat wesentlich mehr Spaß gemacht als Statistik 1. Also Statistik 1 hat sich so nach Mathe-Klausur angefühlt und Statistik 2 war dann tatsächlich eher so anwendungsbezogen. Mhm. Beim Thorsten Maurer ist das Seminar und da guckt man sich dann so ganz konkret, konkrete Fälle an von Datensätzen über Mediennutzungsforschung und guckt dann halt an, wie sich das irgendwie ausübt. Und das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was man teilweise im Marketing auch macht, also so ein bisschen Marktforschung, dass man halt Umfragen auswertet und irgendwie guckt Trends, so wie wirkt sich ein gewisser Medienkonsum auf zum Beispiel eine Haltung oder eine Einstellung aus, was ja eigentlich im Prinzip so der Wunsch von jedem Marketer ist, dass man am Ende rausfinden kann, ob die Werbung was gebracht hat zum Beispiel. Aber ja, wild. Und vielleicht auch so jetzt kurz, ich glaube, das ist ein ganz cooler Rahmen für die Folge heute, so dieses Thema von Uni zu Arbeit irgendwie, so wie sich das so miteinander verhält. Ja. Wie bist du aber eigentlich zur Cover gekommen?
Also tatsächlich war das relativ simpel, weil Medienwissenschaft schon so ein Fach ist. Ich glaube, da musst du selber ein bisschen gucken, wo du hin möchtest und was du machen möchtest. Und irgendwann habe ich so ein bisschen diesen Druck verspürt, so Mist, ich muss jetzt mal irgendwie so gucken, was will ich eigentlich machen, wo geht's hin oder zumindest wie kann ich mal ein bisschen praktische Erfahrung sammeln, weil ja doch Medienwissenschaft relativ theoretisch auch oft ist. Deswegen war für mich so das Ding, okay, ich gucke jetzt mal, was ich finde und habe dann auch so mit meiner Familie überlegt und dann kannte mein Papa tatsächlich die Kavallerie, weil der auch aus der Werbung kommt, genau. Und dann habe ich mich sofort informiert und auch gleich die Website halt gesehen und dachte auch so, oh, das sieht ja schon ganz cool aus. Und ich kannte halt auch schon die Reutlingen-Kampagne, wo ich dachte, okay, das war schon sehr cool und wollte dann einfach mal selber reingucken und hatte dann auch das Glück, dass ich relativ schnell ein Gespräch bekommen habe und dann hier anfangen durfte, ja.
Jetzt mal so ganz natürlich Employer-Branding-mäßig nachgefragt, was war so dein erster Touchpoint mit der Cover? War es die Webseite oder war es Social Media oder wie?
Es war tatsächlich die Webseite, also Social Media habe ich gar nicht gesehen gehabt und dann eher eben die Kampagnen, weil die ja wirklich auch in Tübingen eigentlich dann überall hängen, wenn die Kavallerie eine Kampagne hat, dass ich die eher kannte, aber den Namen dahinter halt nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe echt auch in meinem Umfeld gemerkt, also ich glaube, die Leute kennen, also so um mich rum kennen jetzt die Kavallerie durch mich, aber davor irgendwie dann doch nicht, weil es doch dann irgendwie so unter der Hand langläuft und Social Media eben doch manchmal schwierig ist, die Leute richtig zu erreichen, obwohl wir ja Medienwissenschaft eigentlich studieren. Ja, kommt manchmal doch nicht dann an irgendwie.
Ja, man ist immer so ein bisschen, finde ich, man ist halt immer so der Name hinter der Kampagne, hinter der Aktion, hinter dem Plakat, aber so in der Regel, also jetzt auch so von meiner Erfahrung ist, man kennt den Namen, die Kavallerie halt jetzt vielleicht in Tübingen nur, wenn man direkt mal was mit den Leuten davon zu tun hatte, aber ansonsten ist man als Agentur immer so ein bisschen in der eigenen Stadt jetzt nicht so ultra bekannt, so vom Gefühl her.
Ich glaube auch,
Das ist auch schon, finde ich, glaube ich, auch einer der großen Struggles und dafür bist du jetzt aber auch da, du machst ja auch Social Media für uns und so. Das heißt quasi so ein bisschen, wie erreicht man eigentlich als Agentur so die Leute aus der eigenen Stadt mit Dinge, die die Leute halt auch interessieren so ein bisschen. Also natürlich können wir uns selber präsentieren und was wir so machen, aber genau das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, die einzige Sache, die schon so ein bisschen für Bekanntheit gesorgt hat, war diese Anti-AfD-Aktion. Ich glaube, so dieses mit dem Hupen und so, als wir da an der Straße standen, ich glaube, das war so der erste Kontaktpunkt, wo man so tatsächlich die Leute auch mal quasi wirklich gesehen hat und so. Und
Das habe ich tatsächlich auch gesehen, das Video. Also ich wusste da auch noch nicht, dass es von der Kavallerie ist, aber das war wirklich ein Video, das ist, glaube ich, sehr krass durch die Decke gegangen. Also
ja,
was man ja auch immer nicht denkt dann, weil es ja eigentlich so simpel ist, sowas zu machen, aber es wirklich, ja, hat die Leute auf jeden Fall erreicht, würde ich sagen.
Und jetzt mal so zu deinem Nutzungsverhalten quasi. Du bist so auf Instagram, TikTok unterwegs, also du hast auch so, du bringst schon so ein bisschen die Erfahrung mit, irgendwie auf den Plattformen, was ein lustiger Kontrast irgendwie, finde ich, ist, weil als ich damals zur Kavallerie gekommen bin, hatte ich, glaube ich, erst seit 3 Monaten Instagram auf dem Handy.
Boah, das ist krass.
Und hatte damals eher nicht so den großen Drang, irgendwie Social Media zu machen, sondern bin da irgendwie so mehr reingerutscht. Und du bringst es schon so ein bisschen mit. Was für ein Algo hast du dir aufgebaut? Was kriegst du so für Content bei dir rausgepusht?
Also ich muss tatsächlich noch dazu sagen, ich habe mich irgendwie immer schon ein bisschen für Social Media und so interessiert. Also ich habe auch schon wirklich TikTok sehr, sehr lange. Also ob das jetzt was Gutes ist, ist auch die Frage. Aber man lernt halt irgendwie dann doch den Umgang so ein bisschen damit. Und ich habe auch schon immer gerne Videos gepostet und so, weil ich einfach das lustig fand. Mhm. Und mein Algorithmus ist tatsächlich ein bisschen an Filme sehr stark angelehnt. Mhm. Aber natürlich auch so diesen ganzen Gen Z Zeug, Crap, was man da so bekommt.
Bisschen also Brainrot.
Ja, schon das. Sehr. Also die ganzen Memes und alles sind bei mir auch. Aber ja, ich liebe halt auch Filme und deswegen ist da auch sehr viel dabei, was so in die Filmrichtung geht. Genau, aber ja.
Aber das ist ja ultra stark, weil ich finde, das ist so wie, ich finde Social Media immer, ich krieg's immer irgendwie immer häufiger mit, ist, das ist wie so eine Sprache, die man so sprechen kann vielleicht. Manche Leute so können das einfach schon sprechen. Ich habe gemerkt, ich musste das voll lernen. Irgendwie so, wie spricht man in Anführungsstrichen auf Social Media? So wie sind so die Formate? Gerade diese Brainrot-Sachen finde ich ultra gut. So, weil das ist ja so auf so eine, das ist ja manchmal einfach so quatschig und wird deswegen, glaube ich, häufig nicht ernst genommen. Aber genau, das finde ich cool, dass du du jetzt hier bist und so ein bisschen, dass wir die Sprache sprechen können. Normalerweise spreche ich die mit dem Adi und andere Leute sitzen nebendran und sagen, Alter, worüber redet ihr da? Wenn du halt mit so Sachen, hast du das Anglerfisch-Ding mitbekommen zum Beispiel? Das war ja eine Zeit lang auf TikTok.
Ja.
Ging ja so ein Video von so einem Anglerfisch viral. Und dann sitzt du halt beim Mittagessen und sagst, bist du drin in dem Anglerfisch-Ding? Und Adi sagt so, ja, auf jeden Fall. Und andere Leute gucken dich an und sind so.
Aber ich muss auch sagen, ich finde es echt spannend, dass du davor noch nicht so in dem Social-Media-Ding drin warst. Also obwohl du ja auch Medienwissenschaften studiert hast. Weil ich eigentlich, also ich kenne tatsächlich von auch sehr vielen von meinen Kommilitonen das so, dass sie halt auch sehr in diesem Social-Media-Ding drin sind oder in die Richtung wollen. Aber vielleicht ist es auch genau dieser Unterschied, dass es jetzt noch stärker wird und ja Social-Media immer mehr von Firmen auch betrieben wird.
Mhm.
Also das kam ja jetzt auch erst die letzten Jahre, dass auch zum Beispiel eben Werbeagenturen angefangen haben, selber Social-Media-Werbung zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das noch vor ein paar Jahren so ein Ding war.
Ja, voll. Also ich glaube, ich war auch einer der wenigen damals, die jetzt nicht so mega, also die quasi im ersten Semester war ich noch wirklich so gar nicht auf Social-Media unterwegs, weil ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt habe, weil ich schon auch immer so, und ich finde das ja auch nach wie vor irgendwie ein Ding, dass so natürlich Social-Media voll viele negative Seiten hat, die man auch einfach immer irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Ich habe zum Beispiel auf jeden Fall gemerkt, ich bin so ein Mensch, der sehr anfällig ist für so auf Sachen hängen bleiben, die einem einfach Dopamin geben und die irgendwie, wo man durchscrollen kann. Und das ist jetzt genau passiert. Ich habe nämlich immer gedacht, ich hole mir kein Instagram, sonst bleibe ich darauf hängen. 4 Jahre später, ich bin voll auf Instagram hängen geblieben. Aber gleichzeitig macht es mir natürlich auch Spaß und ist irgendwie jetzt Teil meines Jobs. Ja, das kam irgendwie so und inzwischen fühlt sich's auch an, als hätte ich schon immer Social Media gehabt. Also fühlt sich schon gar nicht mehr so an. Deswegen finde ich es aber auch spannend, wenn Leute, also welche Experience Leute so mit Social Media gemacht haben. Und du bist ja jetzt auch im Kurs von Felix, sitzt du jetzt auch drin? Also du machst ja quasi so ein bisschen die Journey, die ich damals durchgemacht habe, eigentlich auch durch.
Genau.
Jetzt sind aber dazwischen 3 Jahre vergangen, was ein bisschen schmerzt, weil sich das für mich nicht anfühlt wie 3 Jahre und ich eigentlich immer denke, ich bin noch der Neue. Aber so ist es nicht. Und yes, ja, berichte mal, wie ist so deine Experience aus Felix? Du kannst es voll, du kannst es hier feedbacken.
Nee, also ich muss tatsächlich sagen, ist ein sehr spannender Kurs. Vor allem für mich, also es kommt halt auch drauf an, wofür man sich interessiert, aber der Kurs geht ja um Marketing, so ist er auch angekündigt, also wenn man sich dafür interessiert, dann hilft er einem auf jeden Fall weiter, so die Grundlagen vor allem zu verstehen. Ich mache den ja auch so ein bisschen freiwillig mit, weil ich mir den nicht mehr anrechnen kann, deswegen bin ich nicht immer da, aber es sind auf jeden Fall viele spannende Themen und ich kriege halt sehr stark jetzt diese Struktur mit, in der zum Teil Werbung aufgebaut ist, bei der ich das gar nicht wusste. Und es ist natürlich auch so, dass, also vor allem dieser 3 Jahre Unterschied, man merkt natürlich schon, dass KI immer mehr ein Thema ist. Also ich kriege das ja auch hier mit, dass immer öfter mal gesagt wird, okay, wir arbeiten auch da mit ChatGPT zusammen, was für mich immer so ein bisschen komisch ist, weil das in der Uni ja mehr oder weniger noch immer verboten wird, damit zu arbeiten. Was ich jetzt vor allem noch unlogischer finde, als bevor ich gearbeitet habe, weil es beim Arbeiten ja zum Teil mit angewendet wird, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und das ist halt schon spannend, diese Entwicklung, und eben auch spannend zu hören, wie dann Felix darüber redet, weil er eben eigentlich auch genau sagt, solange man mit ChatGPT trotzdem irgendwie eigene Ideen entwickelt, die dann selber, die man begründen kann, wo man selber weiß, dass man dahinter steht, dann macht es auch Sinn, damit zu arbeiten. Und so sehe ich das eigentlich auch. In der Uni ist das halt alles noch so ein bisschen hinterher.
Ja, den Talk hatte ich auch schon ein paar Mal mit so ein paar alten Kommilitonen von mir, so ob die sagen, eben ist ChatGPT gut oder nicht. Ich sehe es ähnlich so, weil ich immer das Gefühl habe, niemand zwingt dich am Ende das, was ChatGPT dir gibt, 1:1 so niederzuschreiben, weil du bist ja im Endeffekt immer noch die Instanz, die entscheiden muss, ob das, was da bei ChatGPT rauskommt, gut oder schlecht ist. Voll, aber wild, ja. Also als ich, glaube ich, damals den Kurs gemacht habe, hat ChatGPT gerade so angefangen. Da war das schon irgendwie ein Ding, aber man hat es noch nicht so, es war auch noch nicht so ausgereift, dass man wirklich da irgendwas reinhacken konnte und schon ein relativ gutes Ergebnis zurückbekommen hat. Wie ist es jetzt bei euch? Also, hast du das Gefühl, das ist irgendwie voll das normale Tool geworden, dass das Leute auch im Kurs benutzen, oder sträuben sich vielleicht auch manche Leute noch dagegen, oder?
Also ich würde sagen, tatsächlich von den Studenten her ist es auf jeden Fall ein Tool, was verwendet wird. Also ich muss auch sagen, ich arbeite auch damit, eben auch zum Teil, um einfach nur Ideen zu generieren, also nicht um dann den kompletten Text zu copy-pasten, wie das ja manche Dozenten vielleicht denken. sondern eher eben, um sich mal Inspiration zu holen, um auch mal ein bisschen schneller bei was sein zu können, weil es einfach besser zusammenfasst, gewisse Sachen. Aber leider ist es eben noch nicht ganz auf der Uni-Ebene angekommen. Mhm. Und da bin ich halt hauptsächlich der Meinung, ich glaube, man entkommt dem halt wirklich nicht. Also es ist natürlich nicht gut, zum einen, weil ich echt auch merke, in der Schule war das bei mir auch noch gar kein Ding. Also deswegen merke ich auch so, das ist wirklich über die letzten 3 Jahre so gekommen, weil jetzt ist man da voll in dem Game drin und bestimmt auch Schüler machen das mittlerweile, dass sie da viel mehr ChatGPT benutzen. Das gab es bei mir auch noch nicht, als ich das Abitur geschrieben habe. Deswegen schon spannend, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube wirklich einfach, man kann davon nicht wegkommen, man kann dem Ganzen nicht entkommen und man muss halt gucken, dass man damit klarkommt. Und diese Verbote machen meiner Meinung nach halt nicht wirklich einen Sinn.
Ja, ich glaube, dieses Nummer-1-Argument dagegen ist ja einfach immer so dieses quasi zu sagen, dass einem dann Grundlagen fehlen. Irgendwie, wenn man quasi zum Beispiel lernt, mit ChatGPT zu schreiben, dann kann man gar nicht mehr händisch schreiben. Und es ist immer, glaube ich, so die ewige Diskussion, ob quasi, also ja, irgendwann, als die Dampfmaschine kam, haben die Leute auch gesagt, ja, dann können die Leute doch gar nicht mehr von Hand XYZ.
Ja.
Das macht jetzt die Dampfmaschine für einen und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie bei ChatGPT hier, außer dass ChatGPT natürlich jetzt echt wirklich ja rasend schnell reinkam.
Ja.
Ich finde auch aber tatsächlich so, dass so der richtige Umgang mit den Tools auch eigentlich eher ja im Zentrum stehen sollte. Also dass die Uni einem vermittelt, wie benutze ich KI-Tools quasi verantwortungsbewusst und wie lerne ich auch so ein bisschen einzuschätzen, was kann ich jetzt für bare Münze nehmen und was eher nicht und wie prüfe ich meine Quellen und ich meine, ChatGPT finde ich immer noch einfach geil, wie teilweise, wie man halt angelogen wird und dann sagt, das stimmt aber gar nicht. Und dann sagt ChatGPT, hast du völlig recht, tut mir richtig leid, hier ist die korrigierte Version. Aber mehr so ein bisschen zum Thema Uni und Agentur. Also vielleicht ja auch mal so deine Erfahrung. Felix ist ja der Einzige, der so den Kurs anbietet, der ja wirklich aktiv was mit Marketing zu tun hat. Ansonsten ist das Thema Marketing jetzt in der Uni Tübingen jetzt nicht so repräsentiert, finde ich. Wie war das so für dich? Auch vorher vielleicht? Also seit wann machst du den Kurs? Und bist du quasi mit dem Kurs auch hier in der Agentur eingestiegen oder warst du auch schon vorher in der Agentur und hast dann den Kurs jetzt dazu gemacht?
Also ich war vor dem Kurs schon in der Agentur und habe mir das eben angeguckt, weil es tatsächlich mir so ging, dass ich eigentlich mit dem Studium angefangen habe und wusste, ich möchte in die Werberichtung, weil ich auch davor schon Journalismus ausprobiert hatte in dem Praktikum und es hat mir nicht wirklich gefallen. Also es war einfach nichts für mich, das habe ich dabei gemerkt und habe dann eben mir weiter so Gedanken gemacht und weil ich das eben auch schon ein bisschen von meinem Papa so kannte, bin ich halt sehr schnell darauf gekommen, okay, vielleicht die Richtung Werbung, Marketing, vielleicht eben auch mehr Social Media Management, dass ich ja jetzt eben auch ein bisschen zumindest mal diesen Social Media Aspekt hier ausprobieren kann. Und insgesamt fand ich es auch ein bisschen enttäuschend tatsächlich, dass es Werbung so wenig eine Rolle spielt in dem ganzen Studium hier in Tübingen, weil schon auch angekündigt wird bei dem Medienwissenschaftenstudium eigentlich, dass so alle Bereiche mal abgedeckt werden. Also in meiner ersten Vorlesung war es auch so, da wurde immer gesagt, okay, ihr lernt jeden Bereich mal ein bisschen kennen, aber wirklich Werbung und Marketing kommt halt eigentlich viel zu kurz. Also das sind dann wirklich so Leute wie Felix, die halt das überhaupt ermöglichen, dass man ein bisschen den Einblick bekommt. Mhm. Aber es ist ja auch so, ein Semester geht halt 3 Monate. Das ist halt auch nicht lang. Und dann ist das auch eher ja also so ein Extrakurs, den er gibt, wo man eben genau so ein bisschen kreativer das Ganze macht. Und diese Hauptvorlesungen, die drehen sich halt mainly um Forschung und Journalismus, was natürlich auch einem was gibt, aber halt nichts, was dann im Endeffekt so wirklich im Arbeiterleben einem was bringt. Zumindest nicht in der Werbung, würde ich jetzt behaupten.
Was hast du sonst noch für Kurse so belegt? Man kann sich ja relativ viel so zusammenwählen, wie man irgendwie Bock hat. Was hast du dir sonst noch nebenher irgendwie so an Wahlkursen genommen?
Also dieses Semester muss ich noch einen Animationsfilm drehen. Das finde ich noch ganz cool. Das ist tatsächlich auch was ich noch nicht vorher machen musste in irgendeiner Art. Da lerne ich sehr viel dazu. Dann hatte ich auch noch in einem Semester so kreatives Schreiben, was ich auch interessant fand, weil das tatsächlich mal ein bisschen mehr in die Werberichtung ging, weil es halt zumindest um Texten ging.
Ja.
Genau, ich überlege gerade noch. Ich habe noch einen Kurs, wo es mehr so um die Geschichte des Fernsehens geht. Das ist noch so dazu. Und die Vorlesung geht jetzt tatsächlich dieses Semester bei mir um Filme, was auch natürlich ganz cool ist.
Yes, aber so eher so über das Thema Spielfilme sozusagen,
genau,
oder?
Genau, ja. Also mehr Spielfilme und dann halt, wie das Ganze aufgebaut ist. Ein bisschen auch mit Kameraperspektiven und so. Also genau, lernt man auch ein bisschen was.
Ich finde es witzig, weil an sich die Dinge, die du so beschreibst, ja schon irgendwo das sind ja irgendwie schon Sachen, die hier auch irgendwie Anwendung finden, nur auf eine andere Art. Ich habe auch irgendwie so im Verlauf gemerkt, dass immer mal wieder schon Sachen aus dem Studium auf einmal wieder nützlich werden, obwohl sie jetzt gar nicht, vielleicht auch mehr noch das Thema Animationsfilme, du bist jetzt bei Text und Konzept, aber im Prinzip zu lernen, wie man Animationsfilm macht, ist auch nützlich später. Du kannst es ja auch hier eigentlich in der Agentur anwenden oder auch zum Beispiel, weiß nicht, dann für Social Media mal einen Animationsfilm für die Kavallerie vielleicht machen. Das wäre auf jeden Fall cool. Genau, also ich finde, es kommt dann immer mal wieder so, es kommt dann so random Knowledge hoch teilweise, was man so in der Uni mal aufgeschnappt hat, wo man sich denkt, ah, okay, das ist jetzt eigentlich ganz praktisch. Beispiel, das ist jetzt aus der Soziologie eigentlich. In der Soziologie lernt man ja so das Thema Interviewführung für eigentlich ein soziologisches, wissenschaftliches Interview. Wie befragt man Leute so möglichst unbefangen und so, dass man quasi so reine Ergebnisse wie möglich bekommt und die Leute nicht so quasi in eine bestimmte Richtung drückt. Und das ist hier tatsächlich mir auch schon ein oder zweimal ganz praktisch zur Hand gekommen, wenn du halt zum Beispiel Leute über ihren Job befragst. Wenn du zum Beispiel Employer Branding machst oder so, kann das schon manchmal ganz hilfreich sein, dass du dann in der Lage bist, so, du hast halt einfach so eine grobe, du weißt einfach, wie ein Interview funktioniert und wie du quasi Fragen auch formulierst, dass die Leute möglichst frei darauf antworten können und so. Und es sind immer so random Häppchen, die man so vielleicht so ein bisschen rausziehen kann. Ich glaube aber, die Uni Tübingen ist ja wahrscheinlich auch einfach so durch die ganzen Profs einfach sehr journalistisch geprägt. Also ich glaube, die haben halt viel so ein journalistisches Interesse auch an vielen Dingen oder halt Forschung. Und ich glaube, dass es häufig dann so ein bisschen wahrscheinlich so sich gegenübersteht, so Werbung oder Marketing und Wissenschaft so ein bisschen. Und ich glaube, dass das, ja, wahrscheinlich das so ein bisschen der Grund ist, warum es in Tübingen nicht so prominent ist, das Thema. Yes, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Ding, genau, ich bin halt auch hier zur Uni gegangen. Das heißt, es gibt ja auch andere so Ausbildungsberufe, die quasi einen vielleicht noch so ein bisschen mehr in diese Richtung drücken, so Mediengestalter, Mediengestalterin oder so. Yes. Und jetzt so ein bisschen die Aussicht so, das heißt quasi, du bist wirklich, Thema Text und Konzept ist auch das, wo du dich am wohlsten fühlst, so, oder willst du irgendwie auch noch andere Sachen ausprobieren, Thema Video, oder hast du noch so quasi ein bisschen Offenheit, dass du noch ausprobieren willst, oder bist du schon relativ, weißt du schon, dass Text so dein Ding ist?
Also ich muss schon sagen, ein bisschen ausprobieren würde ich schon noch gerne. Vor allem so Gestaltung macht mir eigentlich auch Spaß. Also ich habe da einfach noch sehr wenig Knowledge. Also so genau diese ganzen Adobe-Plattformen, die man dafür braucht, da habe ich halt leider gar kein Wissen bisher. Mhm. Aber ich finde dieses ganze Designmäßige, also auch eben Plakate gestalten und so weiter, finde ich schon, ist sehr spannend und macht mir zum Teil auch mega Spaß. Also ich merke auch so, ich muss gerade auch wieder eine Präsentation vorbereiten für die Uni und da ist es immer so, dass eigentlich mir das Gestalten ultra Spaß macht und ich dann so gefühlt 5 Stunden da reinstecke, allein, dass die Präsentation gut aussieht, obwohl es ja den meisten Profs eigentlich egal ist, wie dann die Präsentation aussieht. Aber irgendwie will ich dann abliefern, dass es cool irgendwie einigermaßen aussieht mit dem Wissen, was ich halt habe von so PowerPoint und so.
Vor allem, wenn man so Uni-Präsis kennt. Genau. Die sind halt echt, also ich habe wirklich, glaube ich, auch schon die abgrundtiefsten Präsis in der Uni teilweise gesehen.
Am geilsten ist immer wirklich, wenn einfach nur weißer Hintergrund und diese schwarze Schriftform. Ja,
einfach nur Calibri, genau. Schriftgröße 12.
Ich habe gar keine Gedanken gemacht.
Ja. Das sehr und geil. Ab und zu noch Sachen gefettet.
Ja, genau. Aber deswegen, also da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lernen und noch ein bisschen mehr reingucken. Also das ist ja auch das Gute, dass man das hier eben auch so ein bisschen bei der Kavallerie so kann, ein bisschen ausprobieren. Ja, und ich muss schon auch sagen, also bei der Uni kriegst du schon auch die Möglichkeit, einige Dinge auszuprobieren. Und ich merke auch immer wieder, dass davon was hängen bleibt oder dass ich das dann doch aufgeschnappt habe. Und generell ist es halt, ich finde auch das Unileben so eine Zeit, da kannst du halt auch viel ausprobieren, du kannst viel testen. Und wenn dich mal was nicht interessiert, dann ist auch nicht so schlimm, weil dann kommt eh schon wieder das nächste Semester. Also das ist so das, wo ich auch sage, das ist wirklich cool, dass du halt so viel hintereinander ausprobieren kannst und dich ausleben auch kannst in dem Sinne, ja.
Das heißt, ich finde es auch witzig, weil nicht nur die Uni die Agentur beeinflusst, weil so ein bisschen so war es bei mir auch, dass die Agentur auch die Uni beeinflusst. Das heißt quasi, dass die Präsis jetzt schöner werden und dass ich auch tatsächlich bei meiner Bachelorarbeit oder bei anderen Arbeiten gemerkt habe, dass ich so dieses Werbeschreiben und dieses quasi ein bisschen vielleicht reißerischere und so ein bisschen die Satzlänge weggegangen ist vom wissenschaftlichen Schreiben mit ewig langen Sätzen und 30 Mal verschachtelt hin zu wirklich so ein bisschen mehr emotional geschrieben. Ist es bei dir auch so?
Da bin ich tatsächlich gespannt. Also ich muss jetzt noch dieses Semester 2 Hausarbeiten schreiben. Da bin ich mal gespannt, ob sich das auswirkt, weil ich das schon merke, dass ich zum Teil noch diese Unisprache drin habe, auch wenn ich so texte. Also dass ich dann irgendwie mitbekomme, irgendwie Sanja macht das viel kürzer und also hat trotzdem denselben Inhalt noch, aber macht es prägnanter und zeigt mir dann irgendwie, was sie da weglässt. Und ich denke jedes Mal, ja, das macht Sinn. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und ich habe schon das Gefühl, das wird sich auf jeden Fall auswirken. Also das ist ja wirklich so, dass fast man trainiert sich das an oder eben ab, so einen gewissen Schreibstil. Also da bin ich schon gespannt, wie das dann aussieht.
Es sind auch immer zwei Sachen, die gegeneinander ankämpfen. Bei der Uni musst du auf mindestens so und so viele Zeichen kommen und bei der Arbeit kannst du maximal so viele Zeichen benutzen in der Regel. Und das sind zwei Sachen, die auch bei mir lange gekämpft haben und inzwischen hat das Werbetexten aber komplett gewonnen. Ich glaube, ich könnte auch, also dieses wissenschaftliche Schreiben würde mir jetzt sehr, sehr schwer fallen, einfach weil ich mir die ganze Zeit beim Schreiben denke, komm halt zum Punkt. So ein bisschen so dieses ja. Thema, so ich könnte das eigentlich auch vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen vor allem so aktivierender sagen. Also ich glaube, ich habe dann tatsächlich teilweise meine Bachelorarbeit nochmal einen Ticken entschärfen müssen von der Sprache her, weil ich mir dachte, okay, ist ein bisschen arg werblich teilweise. Aber ja, so das sind so die zwei Strömungen, die sich irgendwie dann so in einem so ein bisschen beeinflussen. Und jetzt biegen wir nochmal so einen Ticken ab auf das Thema Social Media, weil mich das nämlich auch so ein bisschen interessiert. Wie du so das bei Unternehmen wahrnimmst, die jetzt gerade auf Social Media gemacht hast, du hast ja auch gerade gesagt, voll viele, glaube ich, jetzt aus dem Studium, die kennen das gar nicht, also das ist einfach jetzt Teil davon, dass Unternehmen auf Social Media präsent sind, Content machen, der aussieht wie, also guter Content, der halt so aussieht, als wäre einfach von ganz normalen Usern oder Userinnen gemacht. Hast du schon keinen Bock mehr? Bist du schon quasi übersättigt von so Content? Oder guckst du dir, gibt es Unternehmen, denen du folgst, wo du sagst, die machen guten Content?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das fängt eigentlich gerade erst an, noch immer. Mhm. Ich glaube, das gibt es jetzt zwar schon wieder ein paar Jahre, dass Unternehmen damit angefangen haben, aber dass es so richtig Aufmerksamkeit bekommt, glaube ich, ist jetzt erst so der Fall. Es ist auch wirklich so, dass ich von ein paar Leuten mitbekomme, die haben das überhaupt nicht wieder in ihrem Algorithmus, also auf ihrer For You-Page. Mhm. Ich glaube, das ist auch wieder so, da musst du halt ein bisschen das Interesse für haben oder in der Bubble eben wieder drin sein. Und ich habe schon so ein paar Unternehmen, da habe ich gemerkt, die können es einfach und die wenden dann halt auch gewisse Mittel an. Und ganz oft ist aber tatsächlich, dass sie anfangen halt den Account sehr privat zu machen. Also, dass es sich nur noch um gewisse Personen dreht, dass die hauptsächlich den Content machen, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Marke geht, dass du die nur am Rand mitkriegst, weil dann irgendwas im Hintergrund steht. Oder dann wird halt gesagt, wir sind von dem und dem Team und deswegen machen wir jetzt das und das. Aber dann geht es viel mehr um irgendeinen Prank oder irgendeinen Tanz, den die einüben. Also selten eigentlich um die Marke an sich. Und ich glaube, das fangen wir ja gerade auch an, ähnlich zu machen. Oder das hast du ja auch schon eigentlich bei der Kavallerie ähnlich gemacht, dass wir jetzt nie sagen, wie toll jetzt die Kavallerie ist, sondern eigentlich, dass es mehr darum geht, was machen wir für Scherze und für Spaß. Und alles andere, glaube ich, kommt dann, wenn sich die Leute für die Page allein interessieren, dann kommt sehr schnell auch das Interesse für, was ist das eigentlich für eine Marke oder wer steckt dahinter.
Ja, das ist ja auch eigentlich so die Erfahrung, dass jetzt eigentlich die Welle davor ja schon dieser heavily branded Content, der einfach immer Logo in der Ecke und immer sagen, hey, wir sind die Kavallerie, dass da erfahrungsgemäß die Leute schon gar keinen Bock mehr drauf haben. Deswegen wird es jetzt wieder so sehr persönlich und sehr eben genauso, wie du es gesagt hast, eher so, es fühlt sich viel organischer an, der Content. Und also bei mir ist es so langsam so, dass ich das Gefühl habe, es steigt. Ich habe, glaube ich, aber auch relativ viel Unternehmenssachen so bei mir auf der For You-Page zum Teil. Und find's, ich weiß gar nicht, mir fällt der Account gerade nicht ein. Ich glaube, Tim und Janni heißen, die machen so Sketches. Das ist auch eigentlich ein Content-Creator-Duo, die schon seit längerem Sketches machen und die jetzt inzwischen diese Sketches machen und gleichzeitig aber Werbung für ihre eigene Streetwear-Brand und so. Und das ist wirklich das sind die einzigen Creator, bei denen ich tatsächlich krass das Gefühl habe, teilweise, da gucke ich mir die ersten 20 Sekunden von dem Video an und check noch gar nicht, dass es um eine Kollaboration oder um irgendwas geht. Und das sind so die Sachen, die mich dann immer mal wieder erwischen, wo ich mir dann denke, boah, krass, ich habe bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gecheckt, dass es jetzt quasi gerade eigentlich um eine Kollabo geht, sondern ich dachte, es fühlt sich wirklich wie normaler Content an. Hast du so Brands, Creator, die du so verfolgst irgendwie?
Also, wer mir tatsächlich sehr gefallen hat eine Zeit lang, war Ever. Das ist so eine Rucksackmarke.
Ja.
Also, die kannten auch übel wenig Leute, mit denen ich drüber geredet habe, aber die waren ultra erfolgreich auf TikTok, weil die auch zwei Gesichter hatten. Ich glaube, die
mit hießen, Belinda.
Ja, genau, Belinda und Felix, glaube ich sogar auch. Dann sind aber die beiden gegangen und deswegen merke ich manchmal so, also es liegt auch sehr viel an den Leuten, weil die waren, glaube ich, bei 100.000 Followern und dann sind die beiden gegangen und jetzt haben sie wieder Follower verloren, obwohl sie den Content weitermachen, aber weil die Leute einfach die Personen auch so geliebt haben und da war das eigentlich genau gleich. Also da war immer der Content im Hintergrund und man hat gar nicht erst gecheckt, okay, das ist jetzt von einer Marke. Und dann haben die eben irgendwie so Übernachtungspartys oder so gemacht. Das war halt einfach witzig anzugucken. Mhm. Also man wusste natürlich, okay, die sind von einer Firma, aber es war halt überhaupt nicht dieser Firmen-Content, sondern mehr dieser, ja, ich vlogge jetzt, was ich heute für lustige Sachen wieder mache und es wirkt auch nicht so gestellt. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz großer Punkt, dass es halt nicht so absichtlich wirkt oder so komisch inszeniert. Ja.
Ich glaube, genau das ist der Content, der mich jetzt so langsam wieder ein bisschen anfängt, glaube ich, zu nerven ist, weil genau, genau so Leute, die quasi den Erfolg von so Belinda und Ever gesehen haben, so Unternehmen, die den jetzt nachmachen wollen. Und quasi, weil ich glaube, bei Ever war ja auch vor allem gerade irgendwie diese Dynamik irgendwie krass, dass die Belinda, glaube ich, die Praktikantin war und den TikTok-Kanal übernommen hat und ihre Chefs genervt hat halt und so gesagt haben, ich nehme jetzt die Firmenkreditkarte und kaufe XYZ und sich das immer so ein bisschen nach so Rebellentum angefühlt hat, zu sagen, Unternehmen sind total nervig, jetzt kommt die Praktikantin und schmeißt alles um und man guckt so ein bisschen in der Erwartung einfach zu, oder so war es jedenfalls bei mir. Bei jedem Video, was man sich anguckt, denkt man sich so, boah krass, die muss doch jetzt richtig Stress dafür bekommen, die muss doch entweder gekündigt werden oder da muss doch jetzt irgendwas, weil sie so krass irgendwelche Pranks oder nervige Aktionen startet und genau das hält einen ja aber am Bildschirm, weil man so interessiert daran ist, zu gucken, was jetzt passiert und es dann gleichzeitig noch auf so eine sehr unterhaltsame Weise macht. Ich glaube, das ist auch krass für Brands, weil sie sich aber damit so zwangsläufig auch sehr abhängig machen von Personen. So,
das habe ich auch
Belinda gedacht. Belinda ist weg und jetzt ist halt auf dem Kanal schon wesentlich weniger los. Das heißt, man wird auch schon sehr abhängig von so den Brandfaces, die man hat. Und es ist, glaube ich, so ein Geben und so ein Nehmen, weil solange sie halt, also wenn man ein gutes Brandface hat, kann das unfassbar viel bringen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und wenn das Brandface dann aber weiterzieht, weil es vielleicht ziemlich gut läuft, ich glaube, so ist es bei Belinda.
Genau, ja.
Die arbeitet jetzt wahrscheinlich irgendwie, ich weiß gar nicht, weißt du, was mit Belinda passiert ist?
Ich glaube, die ist gerade am Reisen. Die hat die hat jetzt einen eigenen Insta-Account, also die hat auch so ein bisschen ihren Fame so mitgenommen und ist jetzt irgendwie am Reisen und hat das ganze Arbeiten erstmal hinter sich gelassen, irgendwie so.
Ich glaube, das ist der Trade-off, wenn du ein Brandface hast, mit dem du dann richtig durchstarten kannst, dass das dann halt sein kann, dass das irgendwann natürlich der Punkt kommt, wo dir das halt dann sagt, okay, jetzt läuft so gut, ich kann einfach mit meinem eigenen Gesicht irgendwie jetzt ein Ding starten.
Ich glaube aber echt, auch bei denen war schon krass, sie waren mit die Ersten, hatte ich das Gefühl, die das so aufgebaut haben, also genau mit diesen Brandfaces. Es gibt jetzt schon auch, also wie du gesagt hast, es gibt ein paar Marken, die das jetzt auch machen, aber lange nicht so erfolgreich. Also ich glaube, Hitchies macht das mittlerweile auch so ein bisschen, dieses Chef- und dann Praktikantin-Ding. Aber es klappt halt nicht wie bei denen. Und das ist wirklich schon wieder so, man merkt richtig, okay, da hat jemand was angefangen und jetzt wird es halt nachgemacht.
Und es hittet aber irgendwie gar nicht mehr so, weil man sich jetzt halt denkt auch, ich glaube von, ich weiß gar nicht, welche Brands, war irgendeine Post, ich glaube DHL oder so, hat es auch mal probiert, so ein Brandface zu etablieren, so à la Belinda. Also es hat sich wirklich 1:1 wie Belinda angefühlt. aber also vom Look, vom Vibe, wie die Person gesprochen hat und so. Und die haben auch versucht, so ein Brandface zu starten. Und dann auch mit so Challenges und so, irgendwie, sie ist die Praktikantin, aber sie versucht irgendwie mit, ich weiß es, guck, so der Content war einfach nicht, der hat nichts Neues mehr gegeben und es hat sich eben so gestellt angefühlt, weil so dieses Rebellentum dann eben versucht wurde nachzumachen, aber in so einer abgeschwächten Form und dann ist es einfach nicht mehr, dann ist es irgendwie auch nicht mehr spannend genug, dann gibt es einem nicht mehr genug Thrill, irgendwie weiter zu gucken. Und das ist jetzt auch eben spannend. Ich meine, für uns ist es ja im Prinzip schon auch immer also witzig, dann solche Leute zu sehen, weil wir ja jetzt ja auch Brandfaces irgendwie immer mehr den Leuten halt auch sagen, dass ihr braucht das. Auch für Jetzt sei am Start zum Beispiel haben wir ja auch die 5 Brandfaces aus der Justiz, die Gott sei Dank jetzt nicht einfach Belinda nachmachen, sondern die halt einfach so ein bisschen aber auch den Freiraum haben zu sagen, ihr übernehmt jetzt den Instagram-Channel von der Justiz Und ihr seid aber nicht so krass gebunden an die Vorstellung, wie ein Justizkanal zu sein hat, sondern die können das auch total locker machen, die können den total witzig aufziehen, wenn sie Bock haben, und können dem Ganzen so einen persönlichen Touch mitgeben. Und das ist ja immer noch was wir sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber diese Gefahr, Dinge schnell nachzumachen, die ist, glaube ich, gerade eher einfach da, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man ist schon immer versucht, sich so auf Trends drauf zu hocken.
Ja, man muss halt echt auch sagen, also ich habe schon das Gefühl, dass TikTok es nochmal erschwert, einzigartigen Content zu machen, weil halt jeder was postet und wirklich, ich glaube, sobald jemand eine gute Idee hat, wird die auch sofort gepostet und dann kannst du sie ja fast nur nachmachen. Mhm. Also so richtig einzigartigen Content zu machen, wird, glaube ich, immer schwieriger. Und da jetzt eben auch die ganzen Brands damit anfangen, ist ja auch schwieriger, bei den Brands rauszustechen, wenn du jetzt nicht ultra die krassen Ideen hast. Also ich meine, da wird ja schon alles dafür getan, dass diese Brand irgendwie gut rüberkommt. Und ich glaube wirklich, das Beste, was man dabei machen kann, ist eben wirklich dieses authentisch bleiben, gute Leute mitnehmen, die Bock auch darauf haben. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz großes Ding, dass man halt einfach Lust drauf hat und das nicht so erzwungen ist und man irgendwie auch seiner Firma ein bisschen treu bleibt. Also trotzdem vom Vibe her, würde ich fast sagen. Also, dass es sich nicht so komplett trennt, finde ich auch immer wichtig. Also, wenn dann manchmal so eine Bank so geisteskrank witzigen Content macht, ist auch cool, aber es ist eher so, ich finde es auch cool, wenn die Firmen sich ein Ticken treu bleiben, muss ich immer sagen.
Du merkst ja auch, also ich finde, man merkt ja auch bei manchen Brands an, wem es irgendwie leicht fällt und wem nicht. Also, ich fand ein total geiles Gegenbeispiel dafür ist, dass jetzt quasi alle so witzigen Content machen wollen, wie so diese Trends mit irgendwie, wir dieses Schild mit, man hält so ein Pappschild hoch, wir suchen, und dann zuerst das eine Schild irgendwie, wir suchen einen neuen Boyfriend, und dann sagt die Person, nee, falsches Schild, und dann kommt es runter, wir suchen neue Mitarbeitenden. Und es gibt irgendeinen Rewe-Markt, der das mal nachgemacht hat, was ich extrem gut fand, weil, und ich weiß auch bis heute nicht, ob es echt ist. Mit Adi habe ich noch, wir sind uns nicht sicher, ob das echt ist oder nicht, da hat halt irgendwie so ein Rewe halt so vier Mitarbeitende halt hingestellt, denen so Pappschilder in die Hand gedrückt, und du siehst denen so krass an, dass sie alle keinen Bock haben und die alle da gerade gezwungen werden, sich da hinzustellen, und das ist so unangenehm, dass es auch wieder, glaube ich, relativ viral gegangen ist. Und es ist halt, du merkst, dass dieser Unterschied, diese Kluft zwischen lustiger Content und die haben alle gar keinen Bock, weil die arbeiten da halt bei Rewe und machen wahrscheinlich noch nebenher was anderes. Und das hat auch wieder so einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Aber ja, wie du sagst, so dieser Brandfit vom Content her ist schon auch irgendwo wichtig. Du kannst nicht einfach lustige Sachen nehmen und nachmachen und dann hoffen, dass es irgendwie klappt. Eine Sache, die ich auch immer mehr gerade auf TikTok feststelle, ist, ist auch jetzt nicht immer Zwang, im Marketing neue Wörter zu erfinden, aber ich habe es letztens auch auf TikTok von einem Creator gesehen, der halt meinte, dass quasi TikTok für ihn schon gar nicht mehr zu Social Media zählt, weil irgendwie TikTok fast nichts mehr Socialiges an sich hat, sondern eher einfach so Interest Media. Also du kriegst eigentlich ja auch viel einfach vorgeschlagen, was dich interessiert, ohne den Wille, da groß sozial zu interagieren. Und jetzt die Frage so ein bisschen an dich, ist es bei dir, benutzt du TikTok auch für soziale Sachen oder also ich benutze es halt hauptsächlich zum Scrollen.
Also ich muss sagen, ich bin ultra in dem Kommentiergame drin.
Echt? TikTok, okay, ja. Wild.
Aber ich kenne auch niemanden, bei dem das sonst so ist, aber mir macht es richtig Spaß, unter TikToks zu kommentieren. Also ob es jetzt was Witziges ist oder mäßig auch irgendwie Komplimente oder so, keine Ahnung. Ich finde es halt auf TikTok relativ einfach, auch mal Leute da zu pushen, so einfach positiv. Das ist mein sozialer Teil, den ich auf TikTok da leiste. Ja. Aber sonst stimmt das natürlich. Also du kannst da ja ewig scrollen, ohne mit einer Person auf irgendeine Art und Weise Kontakt zu haben. Und das ist wirklich manchmal auch so ein Ding, wo ich auch so merke, okay, dann sitze ich da und scroll und merke aber eigentlich, die letzten 20 TikToks haben mich eigentlich schon nicht mehr interessiert. Und ich scroll trotzdem weiter.
Ja, voll.
Da sind wir wieder bei dem Punkt so, ob jetzt TikTok tatsächlich gut ist oder nicht. Aber ja, also das ist schon manchmal krass eigentlich, wie du da isoliert bist und ja das Gefühl hast irgendwie, okay, du hast da jetzt menschlichen Kontakt, weil da redet jemand direkt mit dir, aber es ist eigentlich halt komplett abgeschattet.
Ja, also zum Beispiel jetzt deine Friends, ich habe zum Beispiel einfach lustigerweise kaum Friends, die auf TikTok unterwegs sind, jetzt aus meinem direkten Freundeskreis, deswegen bin ich sowieso immer so ein bisschen isoliert. Wie ist es bei dir? So deine Friends, sind die auf TikTok unterwegs, schickt man sich, also ich merke halt, ich schicke wesentlich häufiger auf Instagram Reels an meine Friends, als ich jetzt zum Beispiel TikToks verschicke. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe auch so ein paar Real-Schicker in meiner Freundesgruppe. Aber also tatsächlich mit meiner besten Freundin ist es hauptsächlich so, dass wir uns hin und her schicken, dauerhaft eigentlich. Das ist dann schon
dann auch TikToks
so
ein bisschen oder Reels?
TikTok. Mhm. Da ist es schon so ein bisschen, aber es ist wirklich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein personenabhängiges Ding. Also manche sind eben wirklich mehr auf Instagram auch fokussiert. Ich glaube auch aus dem Argument, dass viele TikTok nicht haben wollen als zusätzliche Plattform noch ja. und Instagram dann doch meistens weniger verzichtbar ist, weil halt man noch mehr sozialen Kontakt eben hat und noch mehr mit den Leuten interagiert. Und deswegen glaube ich, dass für viele TikTok eher sowas ist, okay, das brauchen sie nicht unbedingt, wollen sie nicht unbedingt als noch weitere Ablenkung. Und deswegen habe ich da auch nur meine paar Personen, mit denen dann so interagiert wird auf TikTok, ja.
Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, bei mir ist es halt, ich glaube, ich würde wesentlich mehr TikToks schicken, wenn mehr Freunde von mir auf TikTok wären. Also ich glaube, vielleicht shiftet das jetzt auch so ein bisschen so, gerade glaube ich, die Leute, die jetzt eher mit TikTok groß geworden sind und gar nicht mehr so krass mit Instagram, dass die sich jetzt halt auch vielleicht, dass da mehr auf TikTok hin und her geschickt wird. Ich glaube, das ist schon so ein Ding. Also immer auch, wo sind deine Leute irgendwie? Ich schicke halt Reels, weil ich erreiche die Leute nur über Reels, oder ich mache es halt so wie Adi und schicke halt TikTok-Links auf WhatsApp. Aber das ist mir dann meistens zu aufwendig und dafür habe ich dann die Geduld nicht. Ja, und es geht ja eben, wie du sagst, es ist schon eben so dieser Community-Gedanke, der so ein bisschen langsam ja, der so bei TikTok, den ich auch gar nicht mehr so richtig spüre. Und trotzdem TikTok natürlich für Brands ein voll spannendes, so ein spannendes Tool irgendwie ist, zu benutzen. Yes?
Auf jeden Fall.
Und jetzt die Frage, was können wir als Agentur dann machen? Wo, also das ist eh eine Frage, die mich, glaube ich, noch unendlich lange beschäftigt wird, mich beschäftigen wird und die so mich jetzt auch interessieren würde, was für Agentur-Content würde dich tatsächlich interessieren? Ich meine, du bist quasi ja schon in dem Sinne Zielgruppe, weil du ja dich dafür interessierst, auch vielleicht in einer Agentur zu arbeiten, aber was wäre Agentur-Content, der dich catchen würde?
Ich finde es selber echt nicht so einfach. Also ähnlich wie wir gesagt haben, es ist halt schwierig, Content herzustellen, der viele Leute anspricht und der auch einzigartig in dem Sinne ist. Was ich schon immer merke, ist, dass gewisse Trends mich catchen, also vor allem auf TikTok, also wenn es dann, weil vielleicht auch genau wegen diesem Community-Charakter, der dadurch entsteht, dass halt Menschen zusammen auf Ideen kommen, zusammen etwas entwickeln und jeder dann zu dieser Sache sein Video und seinen Beitrag leistet. Das finde ich immer ganz cool, deswegen, ich glaube, in die Richtung gehe ich ja auch schon ein bisschen auf unserem TikTok-Account jetzt von der Agentur her, weil ich weiß nicht, Trends sind einfach lustig und wenn die auf meiner For You-Page kommen, dann ist es auch eher so, dass ich mal hängen bleibe, weil ich weiß, ah, okay, das ist jetzt gerade der Trend und was posten die jetzt dazu? Das interessiert mich dann doch immer eher. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die dabei helfen kann, eine Agentur bekannter zu machen, weil natürlich die Trends auch von TikTok immer gepusht werden. Ansonsten finde ich es sehr schwierig, da was Genaues zu sagen. Ich finde manchmal noch sowas wie Vlogs oder so. Ist, glaube ich, noch was, was wir auch mehr noch machen könnten auf unserem Account.
Ja.
Weil es einfach, also ist ja ähnlich auch dieser YouTube-Charakter wieder. Das ist halt trotzdem noch ein Ding, was, glaube ich, sehr vielen gefällt. Vor allem, ich glaube, auch so ein bisschen der Generation von mir und noch ein Ticken älter ist halt das Vlog-mäßige noch was, womit wir halt alle einfach aufgewachsen sind.
Ja.
Und das ist dann schön, das irgendwie auch auf TikTok wiederzufinden, auch wenn es in einem kleineren Format ist. Ja, ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte.
Das ist ja auch was, was Nale immer sehr, sehr pusht, ist zu sagen, mach mal ein Voice-Over, mach mal so ein bisschen. Und das ist voll. Und ich merke, da ist immer bei mir so ein bisschen die, da habe ich einfach so ein bisschen die Hemmschwelle. Ich habe so nicht dieses lockere Reden vor der Kamera ist echt auch was, was man krass lernen muss oder vielleicht auch schon so kann. Aber so, dass man vor der Kamera, auch dazu habe ich letztens ein TikTok-Tutorial mir angeguckt, wie redet man quasi so TikTok-mäßig, so dieses Talking-Head-Video einfach, so wie redet man so lässig mit der Kamera, dass es sich so anfühlt wie so, ja, die großen Creator, die es ja auch so machen. Ich weiß nicht, kennst du Levi, den deutschen TikToker? Der macht es ja wirklich, also der macht es halt, der hat es durchgespielt. Der hat es ja auch so ein bisschen begründet, so dieses einfach, der sitzt sich auf sein Sofa und labert mit dem Handy so, wie man halt miteinander reden würde. Ja. Und das catcht einen auch, das catcht einen einfach irgendwie übelst.
Ich muss sagen, meine Hemmschwelle ist auch immer noch in der Öffentlichkeit sowas zu machen.
Also, wenn andere Leute zugucken,
genau.
Hatten wir ja letztens.
Ja, ich merke das schon in der Agentur, ist das immer schon so ein Ding, wenn ich dann so rumlaufe und irgendwie mit der Kamera rede. Also ich habe ja auch einmal den Podcast so ein bisschen eben mitgefilmt, da war das dann auch so, wenn ich dann so da sitze und die anderen mit dabei zugucken, ist dann schon immer noch ein bisschen komisch. Wenn ich alleine bin, dann kann ich das noch besser, aber ich habe auch schon mal gedacht, man könnte ja auch so ein bisschen so mäßig machen, What I Eat in a Day, aber in der Agentur.
Ja.
Da wollte ich auch so ein bisschen mitfilmen bei uns hier im Aldi, aber es ging einfach
nicht. Die Hemmschwelle war, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist irgendwie immer noch einfach weird teilweise, obwohl man es auch, wenn man noch Leute auf der Straße sieht, die zum Beispiel TikToks drehen, denkt man sich auch mal, muss man schon auch mal ein bisschen lachen irgendwie, wenn man so jemanden sieht, das Handy steht irgendwo an so einer Fensterbank und dann tanzt die Person oder macht irgendwas. Man weiß genau, die dreht gerade einen TikTok und man weiß genau, auf TikTok würde das, wenn man das TikTok sehen würde, würde man sich gar nicht denken, okay, weird, aber wenn man die Person in echt sieht, denkt man sich immer noch so ein bisschen, okay, ein bisschen komisch ist es schon.
Mittlerweile bewundere ich das auch noch viel mehr, also wenn so Leute wirklich in der Öffentlichkeit so vloggen können oder mit ihrem Handy so reden, bewundere ich das komplett.
Du weißt jetzt, wie schwer es ist.
Genau, also ich muss echt nur sagen, so Tanzvideos und so habe ich zum Glück schon, also zum Glück, ich habe es halt relativ früh schon gemacht, mit einer früheren Freundin immer zusammen, haben wir immer TikToks gedreht und zusammen getanzt, also auch auf öffentlicher Straße und alles, deswegen ist es vielleicht wirklich so ein Ding, also ich hatte tatsächlich auch TikTok vor Instagram. Ich bin mehr damit eigentlich aufgewachsen. Mhm. Also ich glaube, das kam raus, da war ich 13, 14 und für meine Eltern war es halt noch so, okay, Instagram nicht unbedingt und TikTok war damals ja noch sehr stark eine Tanzplattform.
Ja.
Und deswegen bin ich voll halt damit irgendwie so ein bisschen aufgewachsen und deswegen ist zumindest ein bisschen meine Hemmschwelle niedriger, aber wirklich so in der Öffentlichkeit mit mir selber reden, da wirst du halt immer angeguckt, muss man halt sagen. Vor allem, wenn es dann auch so Generationen um dich rum sind, die das halt noch gar nicht gewöhnt sind.
Und gerade bei so einer Agentur, so dieses Thema über Themen reden, ist natürlich bei einer Agentur sowieso schwierig, weil du ja so viele verschiedene, das hatte ich auch letztes Mal mit Nale im Podcast ja schon, ist quasi, worüber redest du eigentlich mit den Leuten? Weil als Agentur kommunizierst du ja eigentlich mit ganz vielen Leuten oder willst du ja auch immer mit ganz vielen Leuten gleichzeitig kommunizieren, mit potenziellen Kunden und Kundinnen, aber gleichzeitig ja auch mit Leuten, die sich vielleicht bewerben wollen oder so. Ich glaube, für die sind wir gerade auch am ehesten noch vielleicht stark aufgestellt, weil man, glaube ich, über unseren Content, und das mag ich auch, dass unser Content schon auch einen guten Einblick darüber gibt, wie wir hier so drauf sind. Und wir sind manchmal ein bisschen Knalltüten und ein bisschen weird und haben so einen bestimmten Humor, den ich aber sehr gut finde. Ich glaube, der spiegelt sich auch ganz schön im Content wieder. Die ich vorhin, ich glaube, die hatte ich an der Kaffeemaschine oder so, da kommen die besten Content-Ideen, ist auch irgendwo logisch, woher die Idee kommt. Aber ich fände so eine Kategorie, auch bei uns auf Instagram würde die sicher vielleicht auch ganz gut ankommen, ist so kreativ Wannadoos. Ich weiß nicht, ob du so Tätowierern oder Tätowiererinnen auf Instagram folgst. Ich halt schon recht viel. Und die posten immer so Wannadoos von Motiven, die sie gerne mal machen würden. Und ich fände es total witzig, wenn wir auf Instagram so kreativ Wannadoos posten würden, wie zum Beispiel, ich finde ja so richtig unnötige Merchandise-Artikel richtig witzig. Also
das wär krass.
So andere, ich kenne es nur von anderen Agenturen, dass die manchmal so Shops haben und da gibt's dann echt weirde Sachen vom Handtuch bis zu einer Agentur. Eine Agentur hat so diese Handyhalterungen, die man hinten draufkleben kann.
Ja.
Und der sieht aber einfach, das sieht aus wie ein Nippel, wo ein Nippelpiercing drin ist. Und damit kann man sein Handy dann irgendwo hinstellen. Und das ist halt,
das ist
mega weird, aber auch turbo-kreativ irgendwie. Und gerade solche Sachen oder so einen Cavalry-branded Mountainbike einfach in so einem Shop zu verkaufen, fände ich, also oder das schon, das einfach mal so hinzustellen. Oder auch so andere Maßnahmen irgendwie, keine Ahnung, so Agentur bietet, wir wollen für irgendeinen Kunden bitte unbedingt mal eine gebrandete Hüpfburg machen oder irgendwie sowas. Und da so ein Portfolio mit Kreativ-Wannadoos, das fände ich eigentlich als Content so ganz lustig, weil man dann mal die ganzen blöden Ideen, die man so den ganzen lieben langen Tag hat, oder in der Regel verkauft man ja 10% von den Ideen, die man im Prozess irgendwie hat, und dass die anderen 90% nicht gewastet werden, kann man die einfach mal in so einem absolut weirden Highlight-Container sammeln. So.
Fände ich aber auch cool. Also ich muss generell sagen, ich finde, wir sind bei Stickern sehr gut aufgestellt.
Mhm.
Das ist wirklich so ein Thema, das finde ich ultra cool, weil ich auch so ein richtiger Sticker-Mensch bin. Ich klebe die auch überall drauf, vor allem auf meinem Laptop so. Aber ich sehe auch, du hast auch wieder so ein Yeehaw-T-Shirt an. Ich will auch eigentlich so Merch. Ich finde, bei Merch müssen wir noch ein bisschen mehr aufbauen.
Auf jeden Fall.
Ich brauche unbedingt so auch so irgendwie ein T-Shirt, wo man halt so sieht, okay, das ist die Kavallerie, weil das bietet sich halt auch so an mit diesem ganzen Thema eben so Yeehaw und Pferd und Horst. Ich finde, eigentlich haben wir so voll das Potenzial, so cooles Merch zu machen. Auch irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein Quietsche-Ding oder Plüschtier, was dann ein Pferd ist, wäre auch
so einen Badehorst statt so einer Badeente, so ein Badehorst wird todeswitzig.
Auch so ein Schwimmring oder so.
So ein Horst-Schwimmring wäre ziemlich stark, oder so eine Yeehaw-Luftmatratze für den Pool. Solche Sachen sind halt immer, ja eben, genau, damit kannst du kranke Bilder machen und auch, das ist ja auch so geil, weil das sich ja auch selber wieder, ich weiß nicht, du warst zur Klausurtagung im Brandertal, warst du noch nicht da, du bist kurz danach gekommen, ja, genau. Ne? Da hatten wir auch das, über das Thema Merch tatsächlich, eine Gruppe hatte so ein bisschen Merchandise-Ideen vorgestellt und es war voll der gute Startpunkt, ich hätte aber auch Bock noch viel mehr auszurasten, ich fand, die waren auch noch sehr brav unterwegs, ich hätte Bock auch genau da eigentlich anzusetzen und noch krassere Sachen zu machen, weil das ja auch wieder eine Basis ist für Content Creation. Das ist ja das Witzige. Ja. Du kannst ja aus diesen dummen Merch-Ideen auch wieder super Content machen. Und auch wenn sich am Ende des Tages keine einzige von diesen Luftmatratzen verkaufen wird, wäre es halt guter Content, der ja auch wieder ein bisschen was bringt.
Also ich wäre Kunde, sag ich.
So eine Jiha-Luftmatratze sofort für den nächsten Pool, für den nächsten Poolurlaub, fände ich schon gut. Yes, also das ist was wir weiter verfolgen können. Ich würde sagen, auch ein gutes Schlussthema. Wir gehen jetzt brainstormen für lächerliche Merchandise-Artikel. Sind natürlich immer offen für Vorschläge aus der Community. Fände ich gut.
Das fällt uns bestimmt einiges ein.
Emma, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Yes. Noch ganz viel geile Content Creation zusammen. Und musst du jetzt heute noch was machen oder gehst du jetzt heim? Ist wirklich Feierabend jetzt für dich?
Es ist tatsächlich Feierabend.
Es ist Feierabend.